Herzlich willkommen zu dieser Spiritualitätssendung heute bei Radio Horeb an diesem sonnigen, hoffentlich auch bei Ihnen sonnigen Mittwochnachmittag. Wir sind in der Fastenzeit und das ist ja eine ganz besondere Zeit, um sich den eigenen Glauben wieder bewusster zu machen, die eigene Beziehung zu Jesus Christus wieder zu vertiefen im Fasten, im Gebet. Und in dieser Spiritualitätssendung möchten wir auch ja einen Anstoß dazu geben. Wir haben das Thema gewählt, Jesus immer besser kennenlernen, mit unserem Referenten Pater Elmar Busse. Er ist Schönstadtpater und wohnt in Dernbach im Westerwald und er wird uns zu diesem Thema einige Anhaltspunkte geben. Jesus immer besser kennenlernen, angelehnt an die Aussagen von Johannes dem Täufer. Denn Johannes der Täufer sagt ganz zu Beginn des Johannesevangeliums über Jesus: Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu machen. Und weiter unten sagt Johannes der Täufer wieder: Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Soweit aus dem Johannesevangelium, das ist das erste Kapitel, die Verse 31 bis 33. Also Jesus immer besser kennenlernen, nicht nur eine Aufgabe, die Johannes der Täufer damals erhalten hat, sondern eine Aufgabe, die auch jedem von uns ja gegeben ist, Jesus immer besser kennenlernen. Wie schon angekündigt, werden wir einige Impulse und Gedanken von Pater Busse dazu hören. Und danach, liebe Hörerinnen und Hörer, im zweiten Teil der Sendung haben Sie dann die Möglichkeit, mit Pater Busse ins Gespräch zu kommen, Ihre Fragen zu stellen oder vielleicht auch eigene Gedanken zu dem Thema zu äußern. Jetzt darf ich Pater Busse am Telefon aber erstmal recht herzlich begrüßen. Grüß Gott, Pater Busse.
Grüß Gott, Frau Frey. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Tja, Pater Busse, wir sind jetzt gespannt auf Ihre Gedanken zu dem Thema Jesus immer besser kennenlernen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Frau Frey hat schon zitiert, auch ich kannte ihn nicht, ist die Aussage des Täufers. Und diese Aussage macht ja nur Sinn, da er der Cousin von Jesus ist, dass es nicht darum geht, dass er Jesus als Menschen nicht kennt, sondern dass er die historische Größe, die Dimension seines göttlichen Auftrags nicht erahnt hat, die erschließt ihm erst Gottes Geist. Ich darf mal einen Vergleich auf endlos niederer Ebene bringen. Es gibt in England einen Abzählreim über Shakespeare. Da heißt es dann: Für seine Klassenkameraden war er Will, für seinen Vater war er Wilhelm, für die Nachwelt war er der Shakespeare. Das heißt, die Klassenkameraden konnten gar nicht erahnen, dass in ihrem Nachbarjungen und Mitspieler ein Talent schlummerte, das diesen Will weit über sie hinaus in Dimensionen katapultieren würde, die ihnen verschlossen waren und blieben. Ähnliche Erfahrungen führten bei Jesus zu der traurigen Feststellung: Ein Prophet gilt nichts unter seinen Verwandten. Oder wörtlich bei Lukas: Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Lukas 4, 23. Worum es mir in dieser Sendung geht: Dass wir ein Leben lang neugierig bleiben und damit rechnen, dass es in unserer Liebesgeschichte mit Christus noch so manche Überraschungen geben kann. Nichts wäre fataler als die Überzeugung: Das kenne ich doch alles schon mal gehört. Es gibt bei so manchem getauften Ungläubigen eine Erwartungslosigkeit gegenüber Gott, die mich ratlos und manchmal auch wütend macht. Ganz anders beim Konvertitenunterricht, wenn da junge Menschen zu mir kommen und so richtig staunen können über den großen Unterschied im Lebensgefühl zwischen ihrer früheren atheistischen Existenz und der neuen Glaubensüberzeugung. Doch bevor wir uns intensiver mit der wachsenden Christuserkenntnis beschäftigen, möchte ich noch einmal Anlauf nehmen zu unserem Thema, indem ich auf der zwischenmenschlichen Ebene das Thema wachsender Erkenntnis beschreibe. Auf den vielen Ehevorbereitungskursen und Familientagungen habe ich so manche Kennenlerngeschichte von Paaren gehört. Da gibt es Paare, die sich aus Kindergartenzeiten kennen. Es gibt Paare, die überhaupt erst durch unwahrscheinliche Zufälle, oder sagen wir es als gläubige Christen, durch die Vorsehung sich begegnet sind und der Funke übergesprungen ist. Es gibt aber auch so manche Kachelofen-Ehe. Damit meine ich Paare, die sich an der Arbeit oder in einem Chor oder beim Engagement in der Pfarrgemeinde kennengelernt und schätzen gelernt haben und dann aus dem Lauf der Zeit sich gewiss geworden sind, wir könnten auch ganz gut als Ehepaar zusammenpassen. Aber auch die, denen die sprichwörtliche Liebe auf den ersten Blick geschenkt worden ist, kommen nicht umhin, sich die Mühe zu machen, den anderen besser kennenzulernen. Wie verhält sich der andere in Belastungssituationen? Wie geht er mit Stress um? Wie zuverlässig ist er? Wofür interessiert er sich? Was macht ihm Freude? Was nervt ihn? Ist er nachtragend oder kann er schnell verzeihen? Kann er um eine Verzeihung bitten? Und dann gibt es diese vielen Fragen, wie der andere auf mich wirkt. Denn das kann man immer wieder feststellen, wer verliebt ist, der blüht auf. Du bereicherst mich. Du wächst so vieles in mir, was bisher verborgen war und vor sich hin schlummerte. Du steckst mich an mit deiner Begeisterung und Freude. Du bist manchmal richtig anstrengend mit deiner Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit, mit deiner Genauigkeit und Sorgfalt. Oder mit deiner Schnelligkeit und Spontanität. Der 90-jährige Benediktinerpater David Steindl-Rast hat das Interview über sein Leben so betitelt: Ich bin durch dich so ich. Noch einmal, ich bin durch dich so ich. Anhand der einzelnen Passagen dieses autobiografischen Buches wird deutlich, wie sehr die einzelnen Begegnungen mit interessanten und inspirierenden gläubigen Menschen würdigen kann und wie sich das auch auf seine Freundschaft mit Christus positiv auswirkt. Je begegnungsfähiger er wird, je weiter sein Horizont wird, desto differenzierter kann er auch seine Freundschaft mit Christus pflegen. In einem Artikel von 2003 schreibt er: Hätte sich jemand in der Mitte des 20. Jahrhunderts, als ich Mönch wurde, angemaßt, mystische Erfahrungen zu besitzen, er wäre niemals in ein Kloster aufgenommen worden. Trotzdem zielte meine mönchische Ausbildung in jeder alltäglichen Einzelheit darauf ab, die persönliche Erfahrung der göttlichen Wirklichkeit zu fördern und zu vertiefen. Wir jungen Mönche wären aber wohl ebenso erstaunt gewesen, hätte jemand das Mystik im Alltag genannt. Ein Jahrzehnt später zeigte Abraham Maslow von der Psychologie her, dass Gipfelerlebnisse, Peak Experiences, praktisch im Leben jedes Menschen vorkommen und von klassischen mystischen Erlebnissen in keiner Weise unterscheidbar sind. Welche Tragweite Maslows Pionierarbeit für die Geistesgeschichte besitzt, wird auch heute noch nicht voll gewürdigt. Damals wusste ich noch gar nichts davon. Soweit also der Benediktinermönch David Steindl-Rast. Ganz so optimistisch, wie Steindl-Rast hier Maslow zitiert, kann ich nicht sein. Mir klingt noch sehr in den Ohren das Wort vom religiös-unmusikalischen Menschen, das sich durch die ganze jahrzehntelange Debatte um die Neuevangelisierung in den neuen Bundesländern durchzieht. Der Begriff religiös-unmusikalisch wurde von dem Soziologen Max Weber in einem Brief gebraucht. So stufte er sich selber ein. Unmusikalisch bedeutet ja nicht, dass der Betreffende das Wertvolle und das Schöne der Musik abstreitet. Aber für ihn ist es nichts. Er hat gleichsam keine Antenne dafür. Ich kenne einige Musiklehrer, die das für unmöglich halten. Sie meinen, jeder Mensch sei musikalisch. Nun muss ja nicht jedes Mal es einem wie Gänsehaut den Rücken herunterrieseln, wenn man seine Lieblingssymphonie hört. Aber viele Menschen können sich an bestimmte Musikerlebnisse erinnern, die ihnen irgendwie das Herz geweitet haben. Diese vom Komponisten empfundenen Emotionen, die er dann in Töne umzusetzen versuchte und die die Musiker nachempfinden und beim Spielen in den Zuhörern wieder wecken wollen, diesen Vorgang macht Musik attraktiv. Das Ganze reduzieren zu wollen in ein Protokoll von aufgezeichneten akustischen Frequenzen und Schallwellen wird der Wirklichkeit Musik nicht gerecht. In der Theologie und in der Spiritualität ist das Wort Transzendenz ein häufig gebrauchtes Wort. Wörtlich übersetzt bedeutet es nicht mehr als übersteigen, überschreiten. Im Gegensatz zur Immanenz, dem Innewohnen, sprechen wir von Transzendenz, wenn wir etwas benennen wollen, was den Raum der Alltagsfunktionalität überschreitet. Die geistgewirkte Zeugung Jesu und die Geburt Jesu waren Vorgänge, die gab es so vorher nicht und wird es auch danach nie wieder so geben. Das sprengte den Erfahrungshorizont von Maria und Josef und war doch Wirklichkeit. Es gibt manche Leugner der geistgewirkten Zeugung Jesu, die entweder die Gottheit Jesu ganz leugnen und ihn auf einen rechtschaffenen und authentischen Weisheitslehrer reduzieren wollen, oder die behaupten, erst bei der Taufe durch Johannes sei der Mensch Jesus von Gott adoptiert worden und könne sich erst ab diesem Zeitpunkt als Sohn Gottes verstehen. Bei solchen Leugnern kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Enge ihres eigenen Vorstellungsvermögens eine mentale Barriere ist, weshalb sie diese Glaubenswahrheit ablehnen müssen. Weil, so schließt der Messer scharf, es nicht sein kann, was nicht sein darf. So geißelt ja schon Christian Morgenstern in seinen Galgenliedern die Enge mancher erregter Diskutierer. Es kann also sein, dass es auch in uns solche mentalen Barrieren gibt, die eine tiefere Christuserkenntnis verhindern. Wir dürfen aber darauf hoffen, dass der Heilige Geist in unserem Innern solche Barrieren so nach und nach wegschmilzt oder wegräumt. Schauen wir nochmal genauer ins Johannesevangelium. Im Johannesevangelium finden wir beide Vorgänge. Da gibt es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick, wenn die Johannesjünger von Johannes auf Jesus hingewiesen werden und dann diesen Rabbi, der da vorbeikommt, fragen, wo wohnst du? Dann bleiben sie den ganzen Tag bei ihm, reden mit ihm und am Ende sind sie ganz überwältigt und erzählen ihren Kollegen bzw. ihren Brüdern, wir haben den Messias gefunden. Und dann gibt es diese ausführlich beschriebenen, gestuften Erkenntnisse, wer ist Jesus? Scheinbar hat Johannes Freude daran, so dieses nach und nach immer tiefer Jesus erkennen, diesen Vorgang beschreiben zu wollen. Wir können es im 4. Kapitel im Johannesevangelium bei der Samariterin am Jakobsbrunnen nachlesen. Ja, ihr erster Schritt ist, du bist ein Jude, der die Samariter nicht verachtet, denn du sprichst mich an und bittest mich um etwas. Dann in der nächsten Gesprächsrunde, bist du größer als unser Vater Jakob? Dann wieder nach der Gesprächsrunde, du bist ein Prophet und weißt alles über mich. Und schließlich, du bist der Messias. Oder im 5. Kapitel, wo es um die Heilung des Gelähmten ging, der weiß erstmal gar nicht den Namen. Der Mann, der mich gesund gemacht hat, von dem er spricht er. Und schließlich dann doch findet er dann, aha, das ist der Jesus. Der Evangelist Johannes schreibt auch viel über Mutmaßungen der Juden über Jesus im 7. Kapitel. Oder bei der Heilung des Blindgeborenen im 9. Kapitel fängt es auch an, der Mann, der Jesus heißt, hat mich geheilt. Der nächste Schritt, wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört, wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Und dann in der Diskussion mit den Pharisäern, wenn dieser Mensch, also der Jesus, der ihn geheilt hat, nicht von Gott wäre, könnte er so etwas nicht tun. Und schließlich in der unmittelbaren Begegnung zu Jesus, dann, ich glaube, Herr. Wir können also im Johannesevangelium feststellen, dass dieser Prozess der stufenweisen, tieferen Erkenntnis Jesu immer wieder neu beschrieben wird und dass damit eigentlich auch nochmal eine Botschaft an uns steckt, wo stehe ich auf meinem Weg der tieferen Christuserkenntnis? Was gibt es vielleicht für mentale Barrieren? Was gibt es aber auch vielleicht für emotionale Barrieren? Oder wo fehlt mir einfach das Organ? Denken Sie an diesen Begriff musikalisch, unmusikalisch. Ich bin religiös unmusikalisch. Pater Kentenich als Religionspädagoge und Religionspsychologe hat den sogenannten Vorerlebnissen eine große Bedeutung beigemessen. Er definiert das Wesen des religiösen Erlebnisses als ein gemüthaftes Aufnehmen und Verarbeiten der religiösen Wahrheiten und hebt folgende Gesetzmäßigkeiten hervor. Das Erlebnis hat eine integrierende und ganzheitliche Funktion. Diese Funktion ist abhängig von der Erkenntnis der religiösen Wahrheiten, von einer entsprechenden geistigen Hingabe des Willens an diese und vom Erfasstwerden und Durchdrungensein des Gemütes von diesen Wahrheiten. Das Erlebnis berührt die tiefen Seele mit ihrer schöpferischen Kraft und tiefen Innigkeit im Sinne von Voreinstellungen. Das Erlebnis setzt entsprechende Vorerlebnisse in der natürlichen Ordnung voraus. Diese Vorerlebnisse führen zu Voreinstellungen und wirken im Sinne positiv fördernder oder negativ behindernder Erlebnisübertragung. Da Erlebnisse von primär gemüthafter und irrationaler Qualität sind und in der Regel dem Bewusstsein nicht direkt zugänglich sind, sondern als unbewusste bzw. unterbewusste Vorerfahrung zur Verfügung stehen, sind sie vital viel wirksamer als rationale Glaubensunterweisung.
Spiritualität bei Radio Horeb an diesem Mittwochnachmittag um 14.20 Uhr. Mein Name ist Regina Frey. Unser Thema heute lautet Jesus immer besser kennenlernen. Wir haben das angelehnt an eine Stelle aus dem Johannesevangelium, wo Johannes der Täufer etwas äußert, das ja sehr menschlich ist. Und zwar sagt er über Jesus, auch ich kannte ihn nicht. Und wie wir Jesus immer besser kennenlernen können, das wollen wir in dieser Stunde vertiefen mit unserem Referenten Pater Elmar Busse. Er ist Schönstatt-Pater und er hat vorher vor der Musikpause darüber gesprochen, welche Erlebnisse im Glauben es überhaupt geben kann. Also Jesus durch Erlebnisse auch immer besser kennenlernen. Aber hören wir nun weiter im Vortrag von Pater Busse.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was ich im letzten Abschnitt zitiert habe von dem Religionspsychologen Josef Kentenich, klang vielleicht ein bisschen abstrakt, aber es ist wohl für jeden von uns nachvollziehbar, wenn jemand als Straßenkind aufgewachsen ist, nur die Solidarität der Bande kennt und in den Erwachsenen gefährliche Gegner sieht, dem fehlt der erlebnismäßige Hintergrund allein schon für die Worte wie Liebe oder Barmherzigkeit oder Geborgenheit. Das kennt er gar nicht, die Wirklichkeit ist ihm verschlossen. Und so sind das einfach nur nichtssagende Vokabeln. Ein Don Bosco hat die Herzen der Jungen für Gott aufgeschlossen, weil er ihnen als Erwachsener erst einmal Nähe, Sympathie, Wertschätzung und Anregung angeboten hat. Nicht umsonst ermahnte er später seine Mitbrüder, die Patres sollen die Seele des Spiels sein und nicht als Beobachter am Rande stehen. Mitmachen, dabei sein, oder wenn wir es ganz poetisch ausdrücken wollen, das Leben teilen. Don Bosco hat sich praktisch zu einem von denen gemacht. Und dadurch entstand einfach Nähe. Und wenn er dann vom lieben Gott gesprochen hat, dann wurde es für die Jungen leicht, von ihren Erlebnissen mit Don Bosco den Überstieg, die Transzendenz zu wagen. Aha, genauso und noch viel intensiver oder noch viel schöner ist Gott zu uns. Es gibt unter den Gläubigen immer auch Besorgte, die meinen, man dürfe Gott nicht zu klein machen. Er müsse der ganz Große bzw. der ganz Andere bleiben. Doch zu einem Gott, der nur der ganz Andere ist, kann ich keine Liebesbeziehung aufbauen. Der ist und bleibt mir fremd. Bei aller Vertrautheit, klar, wir müssen uns immer wieder auch sagen, Gott ist, er ist der ganz Andere. Aber sozusagen das Vertraute nicht aufgeben, daran genau besteht die Kunst. Aus menschlicher Perspektive dürfen wir die historische Entwicklung so sehen, Gott muss feststellen, dass das alttestamentliche Bilderverbot eine Überforderung des Menschen ist. Schon Aaron goss ein goldenes Kalb, während Mose auf dem Sinai verschollen war. Mose zertrümmerte zwar dieses Götzenbild und schärfte dem Volk das Bilderverbot ein, aber Gott in seiner Barmherzigkeit ließ einen von sich, von den drei göttlichen Personen, Mensch werden. Und so kann Johannes ganz begeistert schreiben, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir, das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde geoffenbart, wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. So der Anfang des ersten Johannesbriefes. Diese sinnhafte Nähe Jesu lässt die Apostel zu Zeugen werden. Das heißt, sie spekulieren nicht, sie stellen keine Theorien auf, sondern sie erzählen von dem, was sie gelebt haben. Auch bei der Wahl des Nachfolgers Matthias kommt es auf diese Zeugenschaft an. Wir lesen, einer von den Männern, die die ganze Zeit mit uns zusammen waren, als Jesus der Herr bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde. Einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Am Anfang der Apostelgeschichte können wir das lesen. Schon der Prophet Jesaja durfte die ferne Zukunft schauen und die Verheißung seinen Zeitgenossen mitteilen. Er schreibt, man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen mehr auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das ganze Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Gott selber Interesse hat, dass wir Menschen ihn erkennen und lieben. Wir können davon ausgehen, dass er uns goldene Brücken baut, damit es uns leichter fällt, ihn zu erkennen und ihn zu lieben. Im Hebräerbrief liest sich das so. Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Die Art und Weise, wie Gott mit Saulus umgeht, ist und bleibt eine große Ausnahme. Und selbst da können wir beobachten, dass Gott nur den schwierigsten Teil des Unternehmens selber und unmittelbar in die Hand nimmt. Die leichtere Aufgabe delegiert Gott dann an den Jünger Hananias. Der soll ihn tiefer einführen in das Christusgeheimnis. So lesen wir im 9. Kapitel der Apostelgeschichte. Und im Philipperbrief lesen wir, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Philipper 3,10. Für Paulus ist also der Vorgang der Christuserkenntnis ein Prozess, in dem er mittendrin steckt. Also kein schon abgeschlossener Prozess. So dürfen wir uns das Damaskus-Erlebnis des Saulus nicht vorstellen. Und damit auch ja keine Zweifel aufkommen, führt er weiter aus, nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre. Philipper 3,12. Es gibt also immer noch ein Mehr, also jetzt mit EH geschrieben, nicht mit Doppel-E. Es gibt also immer noch ein Mehr an Christuserkenntnis, eine tiefere Christuserkenntnis und eine je größere Christusliebe. Der bevorzugte Ort der Christuserkenntnis und der Christusbegegnung ist die Tiefe des eigenen Herzens. Wenn wir in der Bibel lesen und das nicht nur als Wissensstoff speichern und verstehen wollen, sondern diese Selbstoffenbarungen Gottes in unser Herz sickern lassen, dann wird es spannend und schön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, viele von Ihnen sind seit Jahren auf dem Weg hinein in eine tiefere Christuserkenntnis und Christusliebe. Vielleicht kann der eine oder andere von Ihnen unserer Hörergemeinschaft erzählen, wie seine Meilensteine auf dem Weg zur tieferen Christuserkenntnis ausgesehen und sich angefühlt haben.
Herzlichen Dank an Pater Elmar Busse für diese Gedanken zum Thema Jesus immer besser kennenlernen. Und Pater Busse hat jetzt auch schon dazu eingeladen, vielleicht haben Sie eine Frage zu diesem Prozess, den er auch geschildert hat. Wie kann man Jesus immer besser kennenlernen oder etwas, das Sie mit uns teilen möchten? Dann lade ich Sie jetzt herzlich ein, sich bei uns zu melden unter folgender Telefonnummer 089 517 008 008. Ich wiederhole noch einmal 089 517 008 008. Und wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann bitte die 0049 vorwählen. Wir freuen uns über Ihre Anrufe und Ihre Beiträge. Spiritualität bei Radio Horeb an diesem Mittwochnachmittag. Mein Name ist Regina Frei. Unser Referent heute, Pater Elmar Busse, spricht über das Thema Jesus immer besser kennenlernen. Wie das geschehen kann, hat er uns in seinem Vortrag, in seinen Gedanken geschildert, einige Anregungen dazu auch gegeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie eingeladen, sich bei uns zu melden. Vielleicht haben Sie eine Frage zu dem Thema, vielleicht ist Ihnen auch schon so ein Gipfelerlebnis geschehen, wie Pater Busse es geschildert hat, dann lade ich Sie herzlich ein. Rufen Sie bei uns an unter der 089 517 008 008. Und wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann bitte die 0049 als Vorwahl wählen. Einen ersten Hörer darf ich jetzt auch schon auf Sendung begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott auch. Und Herr Pfarrer Busse. Also danke für Ihre Vorträge, sind wunderbar ruhig und sachbezogen. Das möchte ich mal so sagen. Ich möchte gerne einbringen drei kleine Episoden, wie ich sie in meiner Kindheit erlebt habe. Und wo man das ist, eigentlich sehen kann, rückblickend habe ich gemerkt, wie gut ich geführt worden bin. Zum einen, ich bin in der Diaspora groß geworden. Das hieß für mich, wenn Sie mich fragte, gehen in die Kirche, um zu Gott zu beten, habe ich mich gefragt, wieso sagt dann der Priester noch, lasset uns beten, wollen nicht alle beten. Und ich habe die Aufmerksamkeit gehabt, dass tatsächlich in unserem Dorf eben keiner in die Kirche fuhr. Also ich habe tatsächlich gelernt, klar, das ist nicht selbstverständlich. Das ist das eine. Das zweite, man muss angeleitet werden. Dann habe ich eine Oma gehabt, die hat mir ein bisschen vom Krieg erzählt und die hatte ihr Mutterkreuz verweigert. Weil eins von den vier Kindern war schon frühzeitig verstorben, bevor das vierte geboren war. Und dann kriegte sie den Satz, wenn wir den Endsieg haben, dann kommen sie sowieso hinter den Ural. Und meine Oma hat damals geantwortet, dann weiß ich, wofür ich zu beten habe. Ja gut, dass sie dann nicht abtransportiert worden ist, lag an dem Umstand, dass mein Opa bei der Marine sich freiwillig gemeldet hatte. Aber das ist eine Sache für sich. Der wollte eben nicht ins Heer. Jetzt zum Glauben weiter. Ich habe mir dann als Junge, weil ich das auch wissen wollte, mir nichts vormachen lassen wollte. Meine Oma sagte, sie mochte nicht glauben, dass der Mensch vom Affen abstammt, habe ich halt die Bibel mir gewünscht, sobald ich lesen konnte, mit 7, 8 Jahren. Und habe da drin gelesen und habe wenigstens die Historie gewusst. Und als ich dann in evangelischen Religionsunterricht musste, sind Sie überhaupt noch dran?
Ja, wir sind noch da, ja.
Ach so, ja, ich habe nicht. Da hat die Lehrerin gefragt, ob ich das überhaupt mitmachen wollte. Das geht ja keinen anderen Unterricht in der Grundschule. Mich hat es nicht gestört, wenn es über Jesus geht und biblische Geschichte, alles wunderbar, kenne ich ja schon ein bisschen was von. Habe ich ja schon in der Kirche gehört. Dann war die Sache mit dem Naaman, dem Syrer, der aussätzig war. Und von wegen Ausländerin, die hat ihm gesagt, wird er mich überhaupt nehmen, dieser Prophet? Da kam die Frage in der Klasse auf, was ist ein Ausländer? Das kannte keiner bei uns im Dorf. Mein Freund war Italiener. Da war die Frage eben, bist du Deutscher? Nein, ich bin Italiener. Mich haben sie dann gefragt, bist du Deutscher? Weil ich wusste, meine Eltern waren Flüchtlinge, habe ich gesagt, nein, katholisch. Da musste die Lehrerin erläutern, dass der katholische Glaube, und das hat sie sehr solide gemacht, eigentlich der ältere und der ursprünglichere Glaube ist. Dass die Evangelischen das eben vieles nicht mehr so annehmen. Mhm. Und sich mehr auf die Bibel beziehen. Das sind solche Sachen gewesen, die mich dann frühzeitig geprägt haben. Und später wollte ich Ministrant werden. Ich springe jetzt mal, das habe ich auch mal auf dem Radio gesagt, ich habe das in Lourdes erlebt. Mein Vater hat es uns ermöglicht, dass wir auf dem Jahrestag der Erstkommunion, meine Schwester und ich, in Lourdes waren. Und da gab es zu Ostern eben keine deutsche Messe, weil das ja außerhalb der Pilgerzeit war. Und ich habe innerlich gehadert mit Gott, also da machen wir uns jetzt morgens auf und dann ist da gar nichts, wofür bemüht man sich eigentlich. Da spricht uns jemand an, ich höre, Sie sind Deutsche, weil meine Schwester sich mit meinem Vater unterhalten hat, möchten Sie nicht mittags in eine Messe kommen, wir haben eine Dankfeier. Und da kam dann das raus, wir sind zu dieser Messe gegangen, ein Mädchen hatte dort Erstkommunionfeier, die von Kindheit an gelähmt war und in Lourdes geheilt worden ist. Und zur Bekräftigung des Ganzen hat uns eine Ordensschwester, wo wir gewohnt hat, gebeten, zu einem Priester zu gehen, Father Roy aus Kanada. Das wäre eine Seele von Menschen, den müssen wir doch mal besuchen. Ich habe von dem Comics geschenkt bekommen, aber so nichts, so ganz normaler Besuch. Sagt, zum Abschluss möchte ich euch segnen und auf Englisch eben kniet euch hin, Kinder, denn ihr wisst nicht, welcher Segen Gottes in dem Segen eines Priesters ist. Da habe ich gedacht, wenn das so Aussage ist und wenn das für mich, also jetzt auch Erstkommunion auch noch so sagt, wie muss ich dann den Umgang mit der Erstkommunion feiern? Also diese Bezugspunkte. Und das habe ich für mich gemerkt, dass ich das bewahrt habe, hat mich also trotz aller Sündhaftigkeit und manchmal lästerlichen Reden, die ich von mir gebe, wenigstens bewahrt, überheblich zu werden in der Gottesfrage.
Mhm. Ja.
So, ich möchte nicht viel weiter, es geht noch viel mehr Punkte, aber es sind so diese Details. Man braucht Vorbilder, man braucht Hinleitung, man braucht Wissen und nicht immer unbedingt Zweifel, ganz klare Sachlichkeit. Und eben auch eine gute Aufnahme.
Ja, herzlichen Dank für diesen.
Und tatsächlich dieses, Jesus antwortet auch mal auf ein Gebet.
Ja.
Aber da muss man Geduld haben. Ich habe es nicht immer herausgefordert, weil ich mir gesagt habe, nee, also ich bin auch kein Heiliger. Wenn ich alles, dann wäre das nur verspielten Kram, wenn ich alles erfüllt worden wollte. Und vor allem, wenn es selbstsüchtige Wünsche sind.
Ja, herzlichen Dank für diesen Beitrag. Ich denke, da ist schon ganz viel angesprochen worden, Pater Busse, was jetzt der Hörer uns so geschildert hat an so Glaubenspunkten oder Glaubensmomenten.
Ja, also das war mein Anliegen tatsächlich. Diese Erlebnisse, die wir geschenkt bekommen, sind oft das, was dann das Vitalere ist, was uns einfach tiefer berührt, als nur was, wenn man so sozusagen jetzt im Nachhinein sich intellektuell vor seiner Vernunft Rechenschaft gibt. Auch das muss sein. Also ich möchte jetzt tatsächlich den Glauben nicht nur auf das Erlebnishafte reduzieren. Das wäre genauso eine Verengung. Aber ich merke einfach, der Primat des Erlebnisses, des im Herzen berührt werden und dann sozusagen als sekundärer Vorgang, wie kann ich doch den Glauben und die Glaubenswahrheiten zusammendenken, von meiner Vernunft rechtfertigen? Das war das große Lebensanliegen vom Papst Benedikt dem 16. Immer wieder auch so, was können wir tatsächlich so von unserer Vernunft her, wie können wir uns da dem Geheimnis Gottes nähern, dass man auch sich verabschieden kann von falschen Gottesbildern. Das gehört irgendwie zusammen, aber eben der Primat ist sozusagen dieses geführt werden durch Erlebnisse, durch Erkenntnisse, durch angerührt werden im Innern, durch Gespräche, durch Begegnungen oder wie jetzt eben gerade das auch hieß, auch die Vorbilder sind wichtig.
Ja, dann gehen wir jetzt am besten gleich zur nächsten Hörerin. Ein bisschen länger schon in der Leitung wartet Frau Altmann. Grüß Gott, Frau Altmann.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Pater Busse.
Grüß Gott.
Grüß Gott, also ich möchte meine Beziehung zu Jesus kurz schildern und zwar durch eine ganz persönliche Leidensgeschichte, Suchtgeschichte. Ich bin ein Straßenkind, ein Geistliches und er hat mich sozusagen herausgezogen aus der Sucht und aus der Abtreibungsgeschichte. Und ich habe so persönliche, ich bin in der Selbsthilfengruppe und da wird man ja aufgerufen, eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen. Und da hat sich bei mir Jesus gezeigt, wie er mich wirklich rauszieht. Und ich wohne am Bodensee in der Nähe vom Kloster Hegne. Und da war ich mal in einer unglaublichen Notsituation, habe im Auto übernachtet am Parkplatz am Kloster und habe zu Gott geschrien, ich will einen lebendigen Gott, keinen toten Gott. Ich kann nur mit diesen toten Dingen nichts anfangen. Dann am nächsten Morgen klingelte ich und habe mit einer Schwester gesprochen, Schwester Roswitha. Und mit der bin ich jetzt seit 15 Jahren befreundet, geistliche Begleitung. Und es ist so wunderbar, was sich, also es ist so, ich liebe Jesus und ich weiß, dass Jesus mich liebt, daher kommt es. Und ich kann so unendlich viel weitergeben an andere Menschen, die eben auch diese Leidensgeschichten haben und Suchtgeschichten haben. Mhm. Und ich möchte Ihnen danken für den Vortrag, weil es erschüttert mein Herz und rührt mich auch so an. Ich meine, dass Sie das auch so sagen wollten. Vielen Dank.
Tja, herzlichen Dank, Frau Altmann, für dieses doch sehr starke Zeugnis. Vielen Dank. Tja, dann gehen wir am besten gleich zu unserem nächsten Hörer. Und zwar hat uns erreicht Herr Lackinger. Grüß Gott, Herr Lackinger.
Grüß Gott. Ich komme wie die Frau Altmann aus der Nähe vom Bodensee. Ich kenne auch das Kloster Hegde sehr gut. Und ich hatte vor 13 Jahren, wäre das in der Pfalz, ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Am 7. Juli ist meine Frau gestorben, vor 13 Jahren. Meine Frau war wie ich alkoholabhängig und ist am Alkohol gestorben. Wir waren beide, sie ist evangelisch gewesen, ich bin katholisch, waren beide sehr weit weg von der Kirche. Ich habe mit 16, 17 Jahren den Kontakt verloren und habe ihn durch den Tod meiner Frau wiedergefunden. Und zwar, ich kam in die Psychiatrie damals nach dem Tod meiner Frau, weil ich mir ein Vierteljahr vorher das Leben nehmen wollte. Und der Notfallseelsorger, der damals kam, hat darauf bestanden, dass ich ins Krankenhaus gehe. Ich kam dann in den 5. Stock in Sigmaringen, geschlossene Abteilung, war da 10 Tage mit lauter Süchtigen und Trinkern und so weiter unterwegs. Mich hat nach 2 Tagen meine Nachbarin besucht, eine gläubige Frau, die der Freien Kirche angehört, Gundi Schmid, die mich besucht hat. Ich habe sie wieder weggeschickt und habe gesagt, Gundi, du mit deinem Jesus, mit deinem Gott, ich brauche das nicht. Ich habe das jetzt so lange Zeit nicht gebraucht. Sie ging wieder, hat mir aber 2 Bücher da gelassen. Ein Buch, das hieß Jesus, unser Schicksal, von Wilhelm Busch. Und ein zweites Buch, das für mich mein Lebensretter wurde, es war das Buch über einen alkoholkranken Mann, der durch den Glauben an Jesus Christus und durch seine sicherlich freie Kirche wegkam vom Alkohol. Da stand der Satz drin, jetzt fange ich ein neues Leben an. Diesen Satz habe ich mir zu Herzen genommen und habe gesagt, du warst früher mit dem Strand, du lässt jetzt alles mit dir geschehen, was im Krankenhaus passiert. Und wenn du rausgehst, gehst du wieder in die Kirche. Ich bin nach 10 Tagen entlassen worden, ging jeden Sonntag in die Kirche. Ich wusste gar nicht mehr, wie eine heilige Messe vonstatten geht. Und haben wir dann alle, so 4, 5 Priester in Messkirche, waren damals noch ein Stadtpfarrer, ein Vikar und 3 Pensionäre, haben wir den rausgesucht, der mir am besten lag. Das war unser junger Vikar, Joachim Meyer. Ich habe mit ihm ein Gespräch geführt, 2 Stunden, eine Lebensbeichte abgelegt. Ich habe gesagt, Herr Vikar, ich möchte mein Leben ändern, ich möchte mit Gott gehen, ich möchte den Alkohol bleiben lassen. Was empfehlen Sie mir? Er hat mir empfohlen, in den Gebetskreis zu gehen, Messkirche, jeden Montag. Da gehe ich fast ununterbrochen jede Woche hin. Und für mich begann ein neues Leben ohne Alkohol und mit Gott. Ich habe keine Therapie gemacht. Ich habe Jesus kennen und lieben gelernt, oder besser gesagt wieder kennen und lieben gelernt. Mein Leben wurde von ihm verwandelt, wurde auf den Kopf gestellt. Ich bin jetzt Pfarrgemeinderat, Kommunionhelfer, Lektor, halte Wortgottesfeiern und ich bin ein sehr, sehr zufriedener und glücklicher Mensch geworden. Ich wollte Ihnen das mitteilen, weil mir das am Herzen liegt und ich erzähle es so oft, wie es nur geht, auch jungen Menschen, dass Jesus auch heute noch Wunder tut.
Tja, Herr Lackinger, herzlichen Dank für dieses Zeugnis. Ich denke, das haben jetzt ganz, ganz viele wahrgenommen und gehört. Vielen herzlichen Dank und alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Ja. Pater Busse, man merkt schon an den Erlebnissen, die Hörer so schildern, es geht schon ganz, ganz krass an die Existenz, so eine Christusbegegnung, oder passiert manchmal da, wo die Existenz irgendwie so ganz vehement angefragt wird.
Ich habe in meinen Ausführungen jetzt gar nicht groß den Aspekt beleuchtet, den Herr Lackinger so schön beschrieben hat und auch der anderen. Die Wirkung dieser Christusbegegnung ist ja tatsächlich immer auch eine heilende Wirkung, ein Mehr an Freiheit, ein Mehr an Belastbarkeit, ein Mehr an Beziehungsfähigkeit. Und ich merke einfach, wenn so etwas stattfindet, wenn also die Leute durch eine steigende Frömmigkeit oder intensivere Frömmigkeit wirklich innerlich freiere Menschen werden, belastbarere Menschen werden, beziehungsfähigere Menschen, fröhlichere Menschen. Das ist einfach für mich auch tatsächlich ein Zeichen für die Echtheit dieser Christusbegegnung. Es gibt da durchaus auch manchmal Menschen, wo man den Eindruck hat, je frömmer die werden, desto ängstlicher werden die, desto zwanghafter werden die. Und da würde ich sagen, da stimmt irgendetwas nicht. Sondern die wirklichen Christusbegegnungen führen in die Freiheit, führen in die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sei es im Pfarrgemeinderat oder Kommunionhelfer oder Wortgottesdienstleiter oder auch sonst sich einfach da sozial zu engagieren oder was auch immer. Das sind für mich eigentlich die Früchte einer echten Christusbegegnung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus immer besser kennenlernen, lautet das Thema dieser Sendung heute. Referent ist Pater Elmar Busse. Er hat Sie eingeladen, wir haben Sie eingeladen, sich bei uns zu melden. Wir haben schon ja, sehr berührende Zeugnisse gehört von Christusbegegnung. Vielleicht gibt es noch jemand, der gerade noch überlegt. Jetzt sind die Leitungen frei. Also trauen Sie sich, da kann ganz viel, ja, weitergegeben werden, anderen Mut gemacht werden. Vielleicht haben Sie aber auch eine Frage, wie passiert das überhaupt, Christusbegegnung zum Thema? Dann melden Sie sich gerne bei uns unter der 089 517 008 008. Und wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 als Vorwahl. Und da klingelt das Telefon auch schon. Jetzt nehme ich direkt den ersten Hörer auf Sendung. Grüß Gott, wer ist denn da dran?
Grüß Sie, hier ist Piri Dinkel.
Frau Piri Dinkel, grüß Gott, Sie möchten einen Beitrag liefern.
Ja, und zwar 1991 hatte ich ein sehr schreckliches Erlebnis. Da bin ich fast totgeschlagen worden mit der Wodkaflasche, habe dann Jesus gesehen, ja. Und ich wurde lange Jahre von Gott begleitet, weil ich habe meine Kinder mit dem Leben beschützt, habe immer gebetet, dass ich den nächsten Tag noch erleben darf. Und ich bin ein sehr dankbarer Mensch. Obwohl ich viel erlitten habe, habe ich ein sehr, sehr schönes Leben. Und ich bin dankbar, dass ich in einem Land lebe, wo Frieden ist, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich so viele liebe Kinder habe. Und Gott hat mir so viel geschenkt, der schenkt mir auch Texte und Gedichte. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man auch dankbar ist, weil dann hat man ein schönes Leben. Also mir kommt es fast vor, als hätte ich das Paradies auf Erden, dadurch, dass ich so gelitten habe und aber immer dankbar war. Und Gott hat mich immer in meinem Leben begleitet und das wollte ich den Hörern und Hörerinnen auch mal mitgeben.
Ja, herzlichen Dank für dieses Zeugnis und alles Gute noch, auf Wiederhören.
Ja, danke schön, auf Wiederhören.
Ja, Pater Busse, dazwischen vielleicht mal eine Frage, die ich mir stelle. Wir haben jetzt wirklich so ganz, ja, existenzielle Erlebnisse gehört, lebensverändernde Erlebnisse. Wie ist denn das, wenn ich das Gefühl habe, eigentlich geht's mir ja gut. Also ich habe jetzt gerade gar keine existenzielle Krise. Also ich brauche jetzt eigentlich auch gar nichts. Und diese großen Begegnungen, Jesus-Begegnungen, das haben doch eigentlich immer nur die anderen.
Gut, das hatte ich vorhin ja mit diesem Begriff Kachelofen eher mal versucht zu umschreiben. Also wo tatsächlich nichts Spektakuläres anfällt, sondern der Kachelofen wird einfach langsam immer gemütlich wärmer. So etwas gibt es zwischen Menschen und sowas gibt es auch zwischen mir und Gott. Also tatsächlich, wo man nicht jetzt irgendwie in existenzielle Krise geführt wird und spürt, so geht es überhaupt nicht weiter oder stehe am Abgrund, sondern tatsächlich irgendwie, ja, man hat mit dem Religionsunterricht was anfangen können. Das waren auch authentische, innerlich begeisterte Vermittler des Glaubens. Und das konnte man annehmen und bejahen. Und da gibt es eine gute Vertrautheit, so eine verlässliche Freundschaft. Also das wäre mir wichtig, dass man das also nicht dann irgendwie selber wieder schlecht macht, sondern auch das ist ein ganz, ganz gesunder Weg und auch vor allen Dingen, sagen wir, ein sehr, sehr häufiger Weg. Ja, also das einfach so mit einer gesunden Selbstverständlichkeit einfach so nach und nach gewachsen ist, dynamischer geworden ist. Also bitte, die sollen da nicht nach irgendwelchen spektakulären Sensationen jetzt suchen, sondern einfach diese verlässliche Freundschaft mit Jesus, das gibt es auch ganz, ganz häufig.
Mhm. Ja, danke. Ich denke, da können sich jetzt manche auch so ein bisschen zurücklehnen und auch so im Kleinen, im Alltag dann, ja, Jesus wieder neu begegnen. Ja, einen Hörer haben wir noch aus Durach, darf ich begrüßen, Herr Dr. Rishadi. Grüß Gott.
Ja, soll ich das Radio ausmachen?
Das wäre gut, wenn Sie das noch machen könnten. Ja, genau. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, an der Stelle nochmal der Hinweis, wenn im Hintergrund Ihr Radio läuft, dann können Sie das ausmachen, wenn wir verbunden sind. So, grüß Gott.
Ich bin eine Ärztin, ich bin im Ruhestand. Ich möchte nur ganz kurz einige Erinnerungen sagen. Ich bin schon alt, habe den Krieg erlebt mit allem. Wir wurden mit meiner Mutti, Kriegerwitwe, gleich nach dem Krieg wurden wir ins tschechische KZ gebracht. Es waren schwere Zeiten, aber auch die Erinnerungen, die Not hilft auch im weiteren Leben. Und später konnte ich in Troppau, das gehörte damals noch zu Schlesien und Tschechien, konnte ich in eine Krankenschwesternschule, da waren noch Franziskanerinnen, nur kurze Zeit, kurz darauf gab es so eine kommunistische Putsch, alles wurde wieder zerstört. Aber ich konnte dort einen sehr guten Priester kennenlernen, gute Schwestern, besonders Emma Werchowetzka, die Leiterin, die uns immer wieder in die Kapelle gebracht hat. Und die wahre Kapelle von den Schwestern, die wurde bombardiert am Ende des Krieges. Aber auch in dieser kleinen Kapelle war es so schön. Und ich konnte dort das erste Mal, ich war 15 Jahre alt, konnte ich das ewige Licht anschauen und die Gegenwart Jesu erkennen. Er ist da. Er ist da, er wartet, dass wir zu ihm kommen. Und ich konnte dann später auch bei den guten Priester zur Heiligen Beichte. Und das hat mein ganzes weiteres Leben verändert. Zu Jesus. Jesus ist alles.
Ja, Frau Dr. Richari, herzlichen Dank für dieses Zeugnis. Das ist, denke ich, auch nochmal sehr, sehr stark am Ende dieser Sendung, wirklich die Begegnung mit Christus auch ja in den Sakramenten zu suchen, Pater Busse, oder?
Ja, klar, das habe ich jetzt überhaupt nicht berührt in dieser Sendung. Aber es gehört natürlich selbstverständlich auch dazu. Ganz viele bekommen tatsächlich in der Kommunion, nach dem Kommunionempfang, bei der Krankensalbung, beim Bußsakrament ganz intensive Erlebnisse geschenkt, wo das also nicht nur geglaubt werden muss, sondern wo man es irgendwo spürt, tatsächlich dieser Jesus ist gegenwärtig, der ist wirksam, der schenkt mir seine barmherzige Liebe, der nimmt mir meine Sünden ab, der stärkt mich. Das ist immer wieder schön. Und ich muss auch sagen, ich bin sicherlich auch nochmal privilegiert als Priester. Also wie oft höre ich, wenn dann Menschen etwas erzählen, dass sie dann sagen, na, Ihnen als Pfarrer kann ich das ja erzählen. wobei ich mir wirklich wünschen würde, dass man manchmal auch in den Gemeinden ein bisschen mehr das enttabuisieren würde. Dann würde auch so, ich würde sagen, der Spiegel der Glaubensgewissheit stärken. Mhm. Dass man nicht nur sich über Strukturen und Skandale, die es natürlich auch leider gibt, unterhält, sondern auch das zum Thema macht, denn da kommt einfach ein Klima der Freude auf. Und vor allem, was ich am Anfang betont habe, diese wachsende Neugier, was steckt alles noch dahinter? Und dass diese versnobte Erwartungslosigkeit Gott gegenüber, dass die gleichsam zerbröselt wird und die Leute einfach wieder ganz neugierig werden, da ist noch mehr, als was ich bisher entdeckt habe.
Ja, das ist doch schön, ein Vorsatz, mit dem man vielleicht jetzt noch durch den Rest der Fastenzeit gehen kann, von Gott viel mehr erwarten, als wir es eh schon tun. Ja, das kann man vielleicht so ein bisschen mitnehmen. Pater Busse, herzlichen Dank für diese Gedanken heute. Jesus immer besser kennenlernen, so hieß diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihnen ein herzliches Dankeschön für alle, die ja angerufen haben. Danke, dass Sie Ihre Zeugnisse, auch Ihre privaten Erlebnisse mit uns geteilt haben. Das gibt ganz vielen anderen Kraft. Und danke allen, die so auch dabei waren, die zugehört haben. Vielleicht haben Sie ja mal Gelegenheit, mit Bekannten, Freunden darüber zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, Jesus immer besser kennenlernen. Pater Busse, am Ende dieser Sendung darf ich Sie jetzt noch um Ihren Segen bitten.
Gerne. Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, aller Heiligen, aller Namenspatrone, segne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.